Hallo Welt.
Hallo Welt. Ja, willkommen zurück bei den Netztheologen. Ich bin Chris, ein Nerd und Roman ist ein Theologe.
Genau.
Wir diskutieren den digitalen Wandel, was es so gibt mit KI und Netz und hin und her und Digitalisierung und Freiheit. Und heute gucken wir uns die Denkschrift an von der Evangelischen Kirche Deutschland. Was haben die da gemacht,
genau,
Roman?
Genau, vor kurzem veröffentlicht und sie haben versucht, den digitalen Wandel aus einer, ich fand es spannend, Perspektive zu diskutieren, weil sie es unter dem Motto der 10 Gebote gestellt haben.
Die haben also einfach 10 Gebote gebaut, ne?
Genau. Naja, die 10 Gebote gibt es ja nun schon im Alten Testament und sie haben versucht, sie ganz modern und unter digitalen Bedingungen auszulegen. Manchmal fragt man sich, hat das wirklich einen Zusammenhang? Aber trotzdem muss ich sagen, ist es ein schöner Versuch. Es sind wichtige Themen dabei angesprochen.
Ich fand es eigentlich auch eine coole Folge und ja, mal gucken, ob ihr es cool fandet. Viel Spaß damit.
Viel Spaß. Wir haben uns die EKD-Denkschrift angeguckt.
Und, 10 Gebote.
Die 10 Gebote. Und ich glaube, wir gehen sie jetzt mal einzeln durch. Chris, du kannst sie ja gleich mal vorlesen und diskutieren sie mal, oder?
Genau, ich würde sie mal am Stück lesen, dass man so einen Gesamteindruck kriegt. Also die Überschriften sozusagen. Und dann steigen wir ein.
Cool.
Erstes Gebot. Freiheit im Netz, digitalen Wandel verantwortlich und gut nutzen. Zweites Gebot, digitale Bilderwelten, nicht vergessen, wer wir sind. Drittes Gebot, digitale Religiosität, wo ist der Glaube im Internet? Viertes Gebot, digitale Arbeit, freie Zeit haben, um Freiheit zu finden. Fünftes Gebot, nachhaltig digital leben, wie wir heute für Generationengerechtigkeit und die Umwelt sorgen. Sechstes Gebot, digitale Waffen, gerechter Friede ist die Antwort. Siebtes Gebot, digital und frei leben, aber nicht auf Kosten anderer. Achtes Gebot, digitale Wirtschaft, Chance und Schutz für Gerechtigkeit. Neuntes Gebot, soziale Netzwerke, mit Respekt diskutieren. Zehntes Gebot, digitaler Konsum, lebe deinen Traum, rücksichtsvoll. Genau, dazu, zu jedem von diesen Geboten gibt es eine Denkschrift, die Evangelische Kirche in Deutschland veröffentlicht hat. Und wir wollen uns die mal genauer angucken und ein bisschen kommentieren, gucken, ob wir es gut oder schlecht finden. Und vielleicht hilft ja der Diskurs so ein bisschen. Zum ersten Gebot, Roman. Freiheit im Netz, digitalen Wandel verantwortlich und gut nutzen. Das soll sich beziehen auf das Gebot im Original in der Bibel. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
Ja, also es fällt ja erstmal auf, dass dieser, man könnte ja sagen, Titel oder diese Neuinterpretation. Ich weiß gar nicht, wie das, was du vorgelesen hast, überhaupt, wie man das nennen soll. Also, wenn das ein Gebot oder die Interpretation des ersten Gebotes ist, dann hat das erstmal mit Gott ja nicht so viel zu tun. Zumal er ja gar nicht so vorkommt in dem, was du vorgelesen hast. Also Freiheit im Netz. Aber man erkennt ja immerhin sozusagen die Richtung, dass es hier um Freiheit geht.
Ja, es soll, also, glaube ich, so ein bisschen die Befreiung aus Ägyptenland,
genau,
oder? Also, dass man, Gott hat uns rausgeführt aus der Sklaverei, also nicht uns, sondern die Israeliten damals. Und ja, diese Freiheit, keine Ahnung, dass man die jetzt eben auf die Freiheit im Netz überträgt oder irgendwie so.
Genau. Und dann aber der zweite Teil, nicht vergessen, es gibt dann keine anderen Götter neben den einen Gott, der befreit. Und das ist ein bisschen jetzt in dieser Überschrift, ich lese es nochmal vor, Freiheit im Netz, digitaler Wandel verantwortlich und gut nutzen. Da könnten wir die Freiheit und die Befreiung ja schon sehen, also sozusagen, ich befreie mich aus den Netzen, fast schon wörtlich gesagt, ich befreie mich aus dem, was mich irgendwie im Netz fesselt. Das kann man interpretieren, aber wo ist sozusagen, du sollst keinen anderen Götter haben. Also
das fehlt.
Das fehlt ein bisschen.
Ja, es ist ein bisschen ein Stretch, ja, das stimmt. Wobei und man auch sagen könnte, so digitale Wandel als Wüste. Also nachdem das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt wurde, kommt ja erstmal 40 Jahre Wüste. Ist ja gar nicht so viel zu spüren von der Freiheit. Also sind wir dann jetzt sozusagen im digitalen Wandel. Also ist der Wandel, bis wir irgendwann im gelobten digitalen Land ankommen, ist das jetzt die Wüstenzeit, in der wir gerade sind? Wo wir aufpassen müssen, wo wir hingehen, deswegen vielleicht verantwortlich und gut nutzen.
Ja, also ich möchte mal vielleicht so den Eindruck von den ersten 3 Geboten überhaupt mal geben. Also, im ersten kommt das mir am stärksten vor. Andere sind ein bisschen anders, die späteren. Dass die so etwas unzusammenhängend sind. Also das, was hier jetzt unter diesem ersten Gebot läuft, das Thema ist ja dort, die Überschriften auch ganz groß, Digitalisierung fordert Freiheit heraus. Also klar, Ne? Dann werden da, Konzerne genannt, die übermächtig sind. Also eigentlich Themen, die wir in unserem Podcast auf und ab diskutieren. Das wird hier auch sozusagen wiederholt. Aber die Frage ist trotzdem, wie fasst das denn eigentlich und das erste Gebot zusammen? Also dieser Zusammenhang ergibt sich für mich nicht. Klar, die Themen, die besprochen sind, sind wichtig und die schaffen eine Unfreiheit und von denen braucht man eventuell auch Befreiung von den Mächten und Konzernen und von den Netzen, die entstehen und von den Zwängen, die entstehen. Aber siehst du da Gott irgendwie direkt jetzt drin involviert?
Ja gut, nö. Nee, ne? Ja, es ist ja eigentlich ein Beweis sozusagen oder ein Statement, wer Gott ist. Ne? Also ich bin der, der dich aus der Sklaverei befreit hat. Mhm. So ein Reminder sozusagen. Mhm. Und deswegen scheiß auf die anderen sozusagen. Ne? Also,
ja, genau, das in dieser so, Funktion. Mhm.
Ja, aber trotzdem, ich finde es schon nicht schlecht, dass dieses, also ich sehe das schon so, dass in dem ersten Gebot im Original eben der Fokus ist auf dieser Befreiung, also dass das ein Interesse ist von Gott und Gott hat ja auch die Schreie der Sklaven gehört, ne? Mhm. Und daraufhin dann agiert, also er ist ja schon ein Gott der Bedrängten und so weiter und ihn hat das genervt, dass die Leute da versklavt sind und er konnte da nicht länger zusehen sozusagen, ne? Und hat dann eben was ergriffen und so, also dieser Aspekt der Befreiung, der spielt da natürlich schon mit. Ja. Und den kann man natürlich jetzt mit einem bisschen weitläufige Interpretierung dann schon auch vielleicht auf Freiheit im Netz, obwohl der Slogan ein bisschen vernichtend könnte der auch von der CDU sein, so, ne? Irgendwie alles verantwortlich und gut machen und so, ne? Also es hat jetzt ja.
Aber immer, also das finde ich gut, dein Beitrag, weil das passt auch dann zum Schluss, wo es dann um die biblische Orientierung geht. Also in diesem ersten Gebot ist auch das Motto, dass die Bibel Orientierung schafft und zwar eben mit diesen Erzählungen von Befreiung, von Erlösung und so weiter. Das heißt, wenn wir uns als Menschen eben auch unfrei und gefangen und vielleicht auch in einer Machtvertikale erleben, dann haben wir immerhin Orientierung, wie wir da rauskommen und wie wir hoffen können. Ne? Und das da ist wieder die Bibel stark und Gott, der Gottesbegriff vielleicht auch stark.
Ja, also ich glaube, positiv interpretiert würde ich das erste Gebot so interpretieren, es geht auch viel um Freiheit, Freiheit im Netz, eben vielleicht Grundwerte, die uns wichtig sind, wie Freiheit, Gerechtigkeit, eben auch im Netz nicht zu verlieren, ne? Deswegen vielleicht zu kämpfen gegen Zentralisierung, gegen zu viel Macht von Konzernen, gegen Zensur in Unterdrückungsstaaten oder vielleicht auch irgendwann bei uns. Das sind natürlich irgendwie gute Themen. Deswegen, ja, schön, dass es da steht, aber genau, das ist schon ein bisschen ein Stretch, den da herzuholen. Ne?
Ja.
Und du hattest das zweite und dritte jetzt mit eingeschlossen?
Hast du das gemeint? Mit eingeschlossen. Insofern das zweite Gebot, also das hast du ja vorgelesen, digitale Bilderwelten. Nicht vergessen, wer wir sind. Ja, also man soll sich kein Gottesbild machen. Das finde ich ja super. Also eigentlich, ich finde, auf Digitalisierung bezogen ist dieses Gebot ja total fruchtbar, wenn man zum Beispiel sagt, also künstliche Intelligenz so symbolisch zu überladen, künstliche Intelligenz zum Gott zu machen oder irgendwie den Menschen vorzugaukeln, er könne ewig leben, weil wir ihn irgendwie in die Cloud laden oder so etwas. Das wären ja doch eigentlich super Anschlusspunkte für dieses Gebot, finde ich. Und die kommen aber nicht vor.
Also stimmt, sie beziehen sich eher so ein bisschen auf Instagram, ne? So irgendwie.
Ja, genau.
Da ist alles fake, weil die Leute nur ihre schönen Sachen zeigen oder irgendwie.
Genau, sowas, also es wird ganz konkret zu Bildern gemacht. Es geht jetzt ganz konkret darum, wo sehe ich Bilder. Ich sehe Bilder von mir, auf dem Smartphone, auf Instagram, Facebook und so weiter. Und diese Bilder sind vielleicht gefaked oder sie eng ein und so. Das ist sehr konkret, finde ich. Also die symbolische Ebene wird dabei ja völlig außer Acht gelassen, finde ich jetzt. Und das fand ich halt auch keine wirklich gelungene Kombination.
Das heißt, dein Gegenvorschlag wäre, man hätte das ein bisschen Richtung Erlösungs- Ideologien sozusagen.
Ja, die Frage könnte man doch stellen, was sind eigentlich unsere Gottesbilder? Also wo bauen wir sozusagen das goldene Kalb oder so? Ne? Also wo beten wir fremde Götter an? Wo machen wir Bilder aus Gott? Und da ist doch ganz klar, die künstliche Intelligenz ist ein Bild von Gott.
Also diese Superintelligenz, die uns irgendwann oder dass wir uns selber auch vielleicht hochladen und unsterblich werden oder irgendwie sowas.
Genau, oder natürlich, aber ich meine klar, auch Stars und so, die wir irgendwie vergöttlichen bei Instagram oder was auch immer. Auch das sind natürlich auch Beispiele. Aber hier geht es ja jetzt nicht konkret um Bilder. Ja, da geht's ja, das ist ja schon symbolisch, das sind ja symbolische Werte und das wird wenig berücksichtigt, finde ich.
Ja, es ist ein bisschen zu plump sozusagen. Ne? Es geht so ein bisschen drum, hey, deine Selfies bei Insta, die sind alle nicht real. Pass mal auf, dass du halt nicht denkst, dass die alle, bei denen alles so rosa ist, wie es halt da aussieht, sondern ja, stimmt.
Und auch zum Beispiel diese letzte Kurve, die dann in diesem zweiten Gebot genommen wird, welches Bild hat Google von mir? Ja, okay, also klar hat Google durch Algorithmen irgendwelche Profile von mir erstellt. Was hat das aber jetzt mit dem zweiten Gebot zu tun? Das habe ich nicht verstanden irgendwie.
Ja, ich glaube, es ist aber auch so gemeint. Ne? Also die Kritik ist ja, dass das Bilderverbot sich natürlich eigentlich auf Gott bezieht. Also
ja.
Man soll Gott nicht in eine Tüte packen. Also ich finde ja immer, man kann das auch noch mit mehr Sachen machen als nur mit Bildern. Ich kann ja auch in meinem Kopf denken, ich habe gerafft, wie Gott tickt. So, ne? Also dann packe ich ihn ja auch in eine Tüte. Also dieses Unverfügbare ist ja eigentlich wichtig daran, ja. Mhm. Und hier wird es ja schon, ich glaube, es klingt mir so, als wäre das so gemeint, als würde es hier wirklich um uns persönlich gehen. Ja. Also das Bild von mir und nicht kein Bildnis von Gott. Also das ist schon wahrscheinlich theologisch auch schon problematisch, ne? Das Bilderverbot sozusagen als Gebot dann auf Menschen zu beziehen und nicht mehr
auf Gott. Das ist die Idee. Also zu sagen, du sollst dir kein Bild von Menschen machen.
Von mir selbst. Also Ich soll selbst real bleiben und nicht glauben, dass mein Instagram-Profil ich bin. Also wenn das so gemeint ist, dann fände ich es tatsächlich problematisch, ja.
Na, ich meine, problematisch oder nicht, also ich meine, das kann man ja erstmal als Gebot ja formulieren und man kann ja sagen, da ist was Christliches dran. Okay, dafür bräuchte man da nochmal ein bisschen Reflexion, ist das tatsächlich so? Aber jetzt erstmal, die Kopplung ist ja problematisch.
Ja, die meine ich auch.
Das steht ja nicht, genau.
Ja.
Also es kann ja durchaus was ethisch sehr Sinnvolles sein, das genau zu sagen, was du jetzt gesagt hast, aber das steht eben nicht im zweiten Gebot. Das fand ich erst bei den ersten drei unverbunden.
Im dritten ist es so ähnlich,
also,
ne?
Man soll mich nicht falsch verstehen. Also die Forderungen, die Aspekte, die benannt werden, die ethischen sozusagen Ziele, die formuliert werden, die finde ich gut. Also ich fand das schon mutig und das macht auch, also es zeigt auch, dass die Kirche sich dieser Aufgabe ja auch einfach bewusst ist, ne? Und von daher finde ich die Schrift ja schon lobenswert, aber ich hätte mir schon ein bisschen was, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie, vielleicht ist es mir zu lebensnah. Also es ist so, es ist wirklich so, ich greife mal.
Das Ding, jemand der Kirche normalerweise nicht vorwirft.
Lebensnah. Ja, aber im Sinne nicht von lebensnah, von wegen, was beschäftigt die Leute, sondern komm, wir nehmen mal Beispiele, was richtig konkret ist. Ja, womit beschäftigen es Leute? Ja, okay, die gehen irgendwie tindern. Alles klar, lass mal jetzt mal darüber was sagen, dass wir das gut finden. Also im Teil, wo es um Sex geht, wird das ja so ein bisschen, der ist ja übrigens gut, den finde ich ja gut. Einer der stärksten Gebote überhaupt. Aber,
okay, wir sind erstmal beim dritten jetzt, ne, sozusagen.
Aber weißt du, was ich meine? Lebensnah im Sinne von, okay, die Leute haben ein Smartphone, lass doch mal jetzt das reinbringen.
Plump, also ich würde es vielleicht plump nennen. Ja, genau. Ja. Das dritte Gebot, digitale Religiosität. Wo ist der Glaube im Internet? Gute Frage. Ich finde es gut, dass das angesprochen wird, weil natürlich die digitale Religiosität, also wir merken das ja auch im Yeet-Netzwerk, ne? Also was wir da für InfluencerInnen haben, die echt Probleme haben mit der Kirche, mit den eigenen Leuten. Ne? Und ich denke, man hat auch oft das Problem, gerade in diesem Konstrukt Kirche, dass man an zwei Fronten kämpft. Ja? Einmal gegen die eigenen Reihen, die sich am liebsten nicht, die einfach nichts mit irgendwas Neuem zu tun haben wollen.
Okay.
Und dann natürlich noch irgendwelche Hasskommentare im Internet und so. Insofern finde ich das schon gut, weil es eben, gut, es ist als Frage gestellt. Ne? Das heißt, irgendwie weiß ich nicht, muss man da noch suchen oder gibt es das überhaupt? Oder es könnte ja auch eine Aufforderung sein, es müsste da mehr sein. Mhm. Weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall finde ich es gut, dass auch, dass wir über die digitalen Medien und so weiter neue Möglichkeiten haben,
ja,
Sachen,
ja,
Sachen vielleicht mehr mitzugestalten, auch mehr von, wir hatten das schon mal in, ich glaube, in dem digitalen Kirchen-Podcast, ne? Mhm. Dass wir die Möglichkeit haben, Sachen vielleicht auch weniger frontal zu gestalten. Jetzt wahnsinnig viele Sachen, auch Bildung, ja, also was es für auch religiöse Bildung Angebote gibt mit Podcasts, mhm, und YouTube-Videos, die echt, es gibt natürlich viel Mist, ne, aber es gibt auch sehr gute Sachen. Also da, ja, das einfach nicht zu verpassen und auch zu nutzen, so. Also das finde ich, ja, schon wahnsinnig cool und ja, dass es einfach irgendwie auf dem Schirm ist und ich finde es auch irgendwie dumm, wenn man dann sagt, wir machen jetzt eine Kirche und wir machen eine digitale Kirche, sondern das muss irgendwie mehr verwoben, ja, ja, sein, ne?
Ja, also, ja, genau.
Jeder rennt mit dem Smartphone rum und das ist irgendwie integriert. Also ich bin ja nicht jetzt der eine Chris und dann bin ich der Smartphone-Chris, sondern, mhm, das ist einfach ein Teil von meinem Leben und ich kommuniziere darüber und so weiter. Mhm. Und so, finde ich, muss es auch in der Kirche laufen. Ne? Das,
genau.
Also natürlich nicht, ja, für die Leute, ja, die das nicht wollen, ist ja voll okay, aber das ist einfach enorm, man soll ja nicht verdrehen müssen, nur weil ich jetzt Chris bin oder so.
Ja.
Sondern das ist ja dann genauso immer noch Teil meines Lebens oder Teil meiner Kommunikations- oder Teil meines Informations-, wie ich meine Informationen bekomme und so.
Genau. Das heißt, du würdest jetzt nicht, also diese Frage, wo ist Glaube im Internet, würdest du nicht so eine Art Separierung machen, wie ich spalte mich da auf, ich habe so eine Art Internet-Identität und da ist mein Glaube und dann gibt es noch irgendwie eine Real-Identität, da ist ein anderer Glaube, sondern du bist eigentlich eine Person, du agierst in beiden Welten hin und her, ohne zu separieren manchmal auch. Das heißt, der Glaube, den ich im Leben habe, das ist der gleiche, der im Internet ist.
Genau. Und
ja,
das kann man, also ja.
Aber wenn das die These oder wenn das, was ich da plausibel finde übrigens, also wenn das so ist, dann ist auch wirklich die Frage, warum macht dann die EKD, warum tut sie so, als sei durch Digitalisierung eigentlich etwas Neues passiert in Bezug auf den Glauben? Da ist doch gar nichts Neues passiert. Also die Fragen, die hier oder die Themen, die im dritten Gebot hier behandelt werden, also Hasskommentare, meine Meinung mit Gott begründen und sowas.
Ach so, du meinst jetzt, dass den Namen des Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen?
Ja, genau. Das ist doch jetzt nicht im Internet neu. Das ist auch qualitativ doch nicht mal neu, oder? Oder würdest du sagen, man müsste das jetzt wirklich nochmal unter der Überschrift Digitalisierung behandeln?
Nö, genau. Also ich glaube, es ist einfach so ähnlich, wie wir es schon bei den ersten beiden Geboten gesagt haben, ist so ein bisschen ja, weit hergeholt, ein bisschen ein Stretch von diesen, ja,
was soll ich sagen, Namen deines... mit aktuellen Bezügen, ne?
Ja, es ist, ja, es passt einfach nicht so ganz, ne? Also die Idee ist wahrscheinlich gut, also würde ich auch unterschreiben. Je nachdem, was genau dahinter steht, aber so wie ich es gerade gesagt habe, fände ich es natürlich gut. Es muss normaler werden sozusagen oder keine Ahnung, dieser verzweifelte Versuch, es zu trennen, vielleicht auch das, den einfach aufzugeben. Ne?
Ah ja, ja, ja.
Also genau, das vielleicht, ich weiß nicht, irgendwie gefällt es mir so rum besser. Ne? Also es ist nicht so, wir müssen jetzt mal Internet-Gottesdienst und Kirche und Christen und so im Internet machen, sondern hör halt einfach auf, es zu trennen, so irgendwie.
Ja,
du bist
ja
halt einfach Christ oder Christin und bist halt da.
Aber spannend,
wo du bist, ist so.
Genau. Und spannend trotzdem ganz am Ende in diesem dritten Gebot wird nochmal auf, wo ich sage, da beginnt auch wirklich etwas Neues, wenn man zum Beispiel über das digitale Abendmahl redet auf einmal. Weil das ist ja etwas, was man nie gemacht hat. Und das lässt sich auch, und da ist wirklich auch die Grundsatzfrage, lässt sich das transportieren, ne?
Na gut, wir hatten jetzt ja keine Wahl in Corona, ne? Also ich denke mal, die meisten Gemeinden haben das ja irgendwie gemacht, oder?
Warum keine Wahl? Also man kann doch darauf verzichten.
Ja, okay, man kann darauf verzichten, aber ich glaube, dass, ja. Ja, also, ja, man kann es auf verschiedenen Ebenen sehen. Das, was ich gerade gesagt habe, ist, glaube ich, die persönliche Ebene.
Mhm.
Aber es gibt natürlich auch die, ja, ich bin nicht so der Institutionsmensch, deswegen ist mir das irgendwie nicht so wichtig. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Pfarrerin bin und ich bin hier in der EKD und oder in irgendeiner Landeskirche und ja, mir werden viele Steine in den Weg gelegt von der Institution, ja, von den,
ja.
Und dann quält mich das natürlich, ne? Und dann will ich halt sagen, so, Alter, raff doch mal endlich, dass es auch okay ist, wenn ich hier, weiß ich nicht, eine Andacht bei Instagram halte oder so.
Mhm.
Ja, und ich glaube, darauf zielt das vielleicht auch so ein bisschen ab, ne? Dass man sagt, so, ey, ja, legt ihnen wenigstens keine Steine in den Weg, damit sie eben einfach so sein können, ne, wie ich vorher angesprochen habe. Es gibt nicht, und deswegen glaube ich, vorher das vielleicht eher so ein bisschen Richtung, ja, Kirche oder Institution oder ja.
Okay. Ja. Cool, dann kommen wir mal. Gut. Springen wir mal zum nächsten, oder?
Ja, vierte. Das vierte Gebot.
Freie Zeit.
Digitale Arbeit, genau. Ja.
Um den Sabbat, um den Sonntag, wie man heute sagen würde.
Das stellen Sie hier interessanterweise wieder um in den Freiheitskontext, ne? Also digitale Arbeit, freie Zeit haben, um Freiheit zu finden. Ja, genau. Und es geht darum, das Gebot, den Sabbat zu heiligen, also Sonntag einfach nicht arbeiten.
Ja. Also da, meine Kritik an dem wäre, erstens ist das sehr rückständige Sicht, was die da haben. Also es wird heute noch darüber diskutiert, dass wir drei Wochenendtage bekommen wollen. Also immer mehr Menschen setzen sich dafür ein, dass die Arbeitswoche nicht aus 5 Tagen besteht, sondern aus 4 Tagen, Montag frei oder so. Von daher, ich erkenne nur in wenigen, also es gibt Beispiele und klar, ich erkenne nicht sozusagen die Stoßrichtung, wo uns der Sonntag geklaut wird. Also hier wird
das sehe ich klar, aber ganz doch, ich finde, das sieht man.
Ja, aber doch nur in ganz spezifischen Branchen. Das ist ganz sicherlich der Fall. Also alles, was sozusagen im prekären Arbeitsbereich ist, dort ist das angegriffen.
Ich würde es vielleicht eher sagen, weil es digitale Arbeit, es geht um digitale Arbeit, das heißt, meine Grenzen verwischen sich. Okay. Ne, also ich kann nicht mehr, ich komme nicht mehr heim und bin nicht erreichbar, sondern ne, ich kann immer E-Mails lesen und so weiter. Vielleicht kommt dann was Wichtiges rein und ich arbeite dann doch am Sonntag, wo ich eigentlich mit meiner Familie Zeit verbringen wollte und so weiter. Okay. Und das stimmt, diese Grenzen verwischen und ja, man kann auch unabhängiger arbeiten und das halt eben. Ich denke schon, dass es auch in viel freier Zeit resultieren kann. Kommt natürlich auf deinen Job an. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie bei der Müllabfuhr arbeitest, dann musst du halt, ne, oder als Briefträger oder so.
Okay.
Dass ich dann sagen kann, ich hab die Freiheit, mir Sachen einzuteilen. Ne? Ich kann, keine Ahnung, mit meinem Kind auch mal tagsüber spielen, weil ich im Homeoffice bin oder so. Und dann abends, wenn es schläft, noch was arbeiten kann und so weiter. Und dass man halt das halt irgendwie positiv nutzt in der Hinsicht, dass man sich trotzdem diese freien Tage eben gönnt, ne? Also dass man nicht nicht sagt, man arbeitet jetzt am Wochenende, weil geht ja. Also dass man das auf der einen Seite macht und auf der anderen Seite die freie Zeit dann eben auch nutzt. Ja, also Sie sagen jetzt hier, um Freiheit zu finden, das ist denen ihr Ziel, ne? So ein bisschen.
Also,
aber
also das Problem, was du benennst, ist real und ist auch da. Das will ich ja gar nicht bestreiten. Die Frage ist meinerseits, ist das ein gesellschaftliches Problem? Also wie viele Menschen betrifft das, was du beschrieben hast? Klar, wir arbeiten heute, viele Menschen arbeiten heute mit dem Computer. Das ist aber ja noch nicht das der Grund ist, also warum diese Differenz zwischen Arbeit und Freizeit auseinanderdriftet. Also ich meine, das, was du beschreibst, ist kenne ich sehr gut, erlebe ich selbst in meinem Leben, kennst du auch sehr gut. Aber wir sind halt akademische Arbeiter, die irgendwie mit Computern arbeiten. Ja, wir müssen kommunizieren. Aber ich meine, den Handwerker betrifft das doch gar nicht.
Ja, den betrifft das dann aber auch, wenn man zum Beispiel Richtung Automatisierung denkt. Ne, wenn ich irgendwann halt gucke, vielleicht verlieren Leute durch Roboter irgendwann Jobs, ne? die dann auch vielleicht unfreiwillig freie Zeit haben. Also so auch in die Richtung zu denken, dass man halt dann sagt, das ist natürlich ein Riesenfass, aber dass man sagt, okay, wir müssen irgendwie umgehen mit dieser neuen Arbeitssituation, verteilter, vielleicht ja auch internationaler. Ne? Also wenn ich irgendwie mit Ostasien Telefonkonferenzen habe, dann bin ich vielleicht auch mal nachts unterwegs oder so, ja? Also unterwegs im Sinne vom Bildschirm momentan. Also diese ganzen verschiedenen Faktoren, die wahnsinnig viel Freiheit geben können oder die vielleicht auch Sachen verändern, dass man weniger arbeiten muss, als Gesellschaft, dass man das eben so verteilt, auch als Gesellschaft, dass es eben gut verteilt ist und eben auch vielleicht so, dass man Freiheit findet. Ne? Also dass eben, wenn die Maschine einen Teil meiner Arbeit übernimmt, dass ich eben das für als Freiheit empfinde und nicht als, ne, weil ich zum Beispiel abgesichert bin durch andere Geldquellen oder unterstützt werde oder genug trotz 4 Tage oder 3 Tage Woche genug verdiene, sodass ich wirklich frei bin. Ne? Wenn, und nicht, nicht, dass es mich versklavt, weil ich jetzt noch 3 Jobs bei Lieferando annehmen muss, um halt irgendwie meine Miete zu bezahlen.
Genau.
So in die Richtung geht es. Und da Ja,
ja, absolut. Aber was ich mir jetzt gewünscht hätte, wenn ich einfach mal sozusagen einen Hoffnungswunsch formuliert hätte in diese 10 Gebote, dann hätte ich doch gesagt, okay, hier geht es um Arbeit, hier geht es um Freizeit, hier geht es um den heiligen Sabbat oder den Sonntag und sowas. Dann kann ich doch auch eine Vision formulieren, wie wir müssen einen anderen Arbeitsbegriff finden. Wir dürfen uns nicht schlicht und einfach nicht durch unsere Arbeit überhaupt definieren lassen. Ja, also oder auch mal mutig zu sein, zu sagen, Arbeit ist Sünde. Ja, also das gehört auch vielleicht abgeschafft. Also das sind natürlich krasse, radikale Forderungen und so. Aber ich meine, daran könnte man sich doch wenigstens mal orientieren. Und stattdessen, was wird hier behauptet? Ja, eigentlich läuft das Leben, eigentlich hat das alles eine Berechtigung, mal ein bisschen mehr auf euer irgendwie inneres, spirituelles Wohlachten am Sonntag. Das finde ich, also ja. Erstens sehe ich nicht, dass das ein gesellschaftliches Problem ist. Es gibt halt auch Gegenbeispiele, es gibt auch Gegenbewegungen, die werden hier nicht registriert. Und ja, also es ist auch sehr lasch formuliert. Es ist so ein bisschen, ja, Sonntag halt, ne? Wir wollen dran festhalten.
Ja,
weißt du, also ein bisschen radikaler hätte man es auch machen können.
Ja, es ist halt wahrscheinlich, ja, bestimmt, also man hätte immer alles besser machen können, ne? Aber mir fällt jetzt auch spontan kein Einzeilen-Slogan ein.
Von meiner Perspektive wäre, wir müssen den Arbeitsbegriff ändern. Wir dürfen unsere Identität nicht von der Arbeit abhängig machen. Überhaupt nicht. Arbeit soll keine Bedeutung in unser Leben spielen. Ja, keine ist vielleicht, das ist schon sehr krass, ne? Aber sie soll eine geringere Bedeutung in unser Leben spielen. Viel wichtiger ist Freizeit, viel wichtiger ist der Sonntag oder sowas. Das sind doch auch Visionen, die man formulieren kann.
Ja, aber ich finde das eigentlich, das ist eins, wo da wärst du jetzt weiter weg von dem Sabbatgebot, als jetzt hier die Schrift ist, die Denkschrift ist.
Nee, finde ich nicht, weil ich würde sagen, der siebte Tag, an dem Gott ruht, ist nicht ein Tag, der zusätzlich durch den sechsten dazukommt, sondern ist die Krönung. Er ist eigentlich das Ziel der ganzen Schöpfung. Überhaupt die ganze Schöpfung auf den Sonntag hin geschaffen. Und dazu müssen wir kommen. Das ganze Leben Sonntag sein. Das ist das, deswegen ruht Gott da, weil er seine Schöpfung dort vollendet im siebten Tag. Ich finde es überhaupt nicht weit weg, sondern genau das Allernaheliegendste.
Ja, aber es ist eine
sonst Vollendung.
Es ist, ja
sonst
kein, es ist ja keine doch, Abwertung
sonst von,
den,
man das.
Von den anderen Sachen. Also auch so keine, dieses,
nein,
dieses
nicht Abwertung, werden, sondern Aufwertung. Ne?
Ja, also es klingt mir nur so, auch wenn du sagst, Arbeit ist Sünde und so. Es gibt ja in Arbeit auch einen Erfüllcharakter, ne? Also dass man sich selbst verwirklicht, dass man kreativ sein kann. Natürlich nicht mit aller Arbeit und so, aber dass man das eben auch im Blick hat. Und,
ja, selbstverständlich,
ja. Ja, ich denke, was auch da ist, ist eine Umorientierung. Ne? Also es gibt ja gerade im Alten Testament immer wieder auch Passagen, die sagen, hey, chill am Sonntag, auch wenn zum Beispiel gerade Erntesaison ist, ne? Wo ich mir vorstelle, klar. So, man würde heutzutage sagen, so, ja, es ist aber echt gerade richtig krass. Also ich muss heute mal ein bisschen durchpowern, zwei Wochen, und weil sonst haben wir nichts zu essen, ja, oder richtig, genau. Sonst schaffe ich meine Abgabe nicht oder was auch immer heute. Und dass da eben heißt so, ja, fuck it, ja, mach einfach trotzdem Pause. So,
Ja, also kann ich gut verstehen. Also das Konzept, dass wir unsere Identität stark von der Arbeit gewinnen und dass es auch positive Effekte hat, das leugne ich ja nicht. Ich würde nur hoffen, oder vielleicht, das wäre ja meine Perspektive, ist ja auch eher persönlich jetzt, dass man das aufsprengt und sagt, man kann Identität auch anders als durch Arbeit gewinnen. Ja, aber das ist vielleicht auch der Luxus eben, der ein Akademiker irgendwie hat. Ist auch nur Blabla von mir, ne?
Ja, also dir ist es nicht radikal genug. Ich finde, bis jetzt war es aber das, was ich am ehesten noch an das Gebot koppeln konnte von den ersten vier Geboten. Genau, ja. So können wir es ja stehen lassen.
Also, ja, und so ist es, so geht es mir mit den fünften. Dazu können wir direkt kommen. Das fand nämlich eins der stärksten. Also neben dem Sexgebot, wenn man das so sagen darf, das kommt ja gleich. Fand ich dieses, also fünftes Gebot, erstmal original, Ehre Vater und Mutter wird das hier abgekürzt. Und die machen da ja raus, nachhaltig leben. Ja, wie wir heute Generationsgerechtigkeit schaffen und für unsere Umwelt sorgen.
Ja, das finde ich auch gut.
Und zwar fand ich, wo ich es wirklich stark fand, ist, dass sie Beispiele machen, und zwar zukunftsorientierte Beispiele und fast schon Visionen, wie Digitalisierung dieses Intergenerationsleben erleichtern kann. Oder wie es sozusagen Also wie es gestaltet wird. Und zwar, da werden die auch mal endlich mal konkret und sagen, das ist zu tun. Und deswegen fand ich das so super stark, weil das tatsächlich auch die Problematik der Digitalisierung einbezieht und ethische Forderungen stellt an unser Leben. Anstatt einfach nur zu sagen, ja, ehre doch mal irgendwie den Sonntag, ist doch mal nett. Das ist halt so leer, so blutleer, da ist nichts dabei, was du machen kannst.
Ja, ich habe aber noch eine Kritik, ich habe ja gerade spontan gesagt, finde ich auch gut, weil ich natürlich auch Generationengerechtigkeit gut finde und Umweltschutz. Aber eigentlich ist es ja umgedreht in dem Gebot. Also ehre deinen Vater und deine Mutter heißt ja, ich als erwachsener Verdiener, ne? Also nicht als Kind muss ich denen hübsch gehorchen, sondern ich als erwachsener Verdiener muss dafür sorgen, dass sie nicht entehrt werden, dass die gut leben können, im Alter vielleicht auch, wenn sie nicht mehr können und so weiter. Ne?
Genau.
Also es geht ja nicht darum, Kinder zu gängeln, sondern es geht darum, alte Leute würdevoll zu behandeln.
Ja, absolut.
Währenddessen Generationengerechtigkeit und Umweltschutz ja meistens andersrum sind. Dass man sagt, die Alten oder Erwachsenen leben auf Kosten von der jüngeren Generation. Also eigentlich ist es das umgedrehte Problem. Ist natürlich trotzdem ein Problem, ist aber nicht gemeint. Ne? Es ist ja nicht, glaube ich, passt es wahrscheinlich doch nicht gut auf das Originalgebot. Weil da geht es ja darum, die Leute im Alter zu schützen. Also ich würde sagen, da könnte man sagen, achte drauf, dass die nicht abgehängt werden. Ne? Also
dass die. Aber guck mal, Chris, also wenn auch selbst in dem antiken Kontext, in dem es geschrieben wurde, du musst mal überlegen, also was ist die Voraussetzung dafür, dass die Kinder die Eltern ehren, also sprich in dem damaligen Zusammenhang, dass sie ihnen ihr Leben garantieren am Ende. Ja, die Voraussetzung ist doch, dass die Väter und Mütter die Kinder nicht totprügeln und dass die ihnen Essen geben und dass die Kinder aufwachsen, dass sie vielleicht eine Bildung haben. Also das Wohl der Kinder ist doch die Voraussetzung des Wohls der Eltern.
Ja, da bin ich natürlich voll dabei. Und ich finde ja auch alles
gut.
Ist
doch ein Zirkel. Da ist doch ein Zirkel. Also man kann das doch nicht einlinig auflösen.
Ja, aber es geht ja, also ich glaube, die Stoßrichtung ist ja immer in den Leuten, die benachteiligt sind. Also Schutz der Kinder zum Beispiel, in dem Fall hier Schutz der Alten vor abgehängt werden vielleicht in unserer Gesellschaft. Mhm. Und ich glaube, dass es hier aber eben nicht um den Schutz der Kinder geht, sondern eben um den Schutz der Alten. Warum auch immer das andere in den Geboten, glaube ich, gar nicht drin vorkommt. Ne? Also der Schutz der Kinder ist ja in den 10 Geboten überhaupt nicht vorhanden. Finde ich immer noch gut. Ne? Also ich will nicht sagen, dass das schlecht ist, aber die Intention vom Gebot, Vater und Mutter ehren, geht ja eher in Richtung Generationengerechtigkeit. Also wie gehen wir mit unseren Alten um?
Ja.
Und hier wird es natürlich umgedreht. Ne? Also das muss man einfach mal anerkennen. Also das
genau.
Ja. Ist immer noch gut, aber es ist halt umgedreht einfach.
Ja, das stimmt. Also ich sehe die Umdrehung auch. Also nehmen wir mal das zweite Beispiel, was hier konkret gemacht wird, was man tun soll jetzt, um diese Generationsgerechtigkeit irgendwie aufzubauen. Zweites Beispiel, Ressourcen sparen. Ich lese es mal in der Kurzversion vor. Das Internet braucht viele Ressourcen. Auf der anderen Seite kann es helfen, Ressourcen zu sparen. Sharing-Plattformen, Verkehr, bessere Vernetzung im Verkehr kann CO2 reduzieren. Virtuelle Konferenzen können das Fliegen canceln und so weiter. Ne? Also haben wir ja die Erfahrung, machen wir ja auch. Und du würdest sagen, das ist einseitig auf Kinder reduziert. Oder eben, oder nein, sagen wir nicht auf Kinder, sondern auf die jüngere Generation, die jüngere zweite Hälfte.
Ja, also das ist ja einfach so. Also wenn wir heute von Generationengerechtigkeit sprechen und Umweltschutz sprechen, dann sagen wir, wir und vielleicht auch die Älteren noch haben oder leben auf Kosten der jüngeren Generation. Gab es auch jetzt auch gerade dieses Urteil vom Karlsruhe, ne? Dass man sagt, es geht halt nicht, dass ihr hier, also wenn ihr so viel CO2 in die Atmosphäre bläst, dann heißt das im Umkehrschluss, dass die Leute in 20 Jahren, die dann 20 sind, so sich dermaßen einschränken müssen, ne, um halt irgendwie noch halbwegs irgendwie die Klimabegrenzung zu erwahren oder so, dass das halt eine krasse Freiheitsbeschränkung ist.
Ja.
Also es geht ja immer darum, dass wir auf Kosten der nachfolgenden Generation leben.
Ja, ja.
Und nicht, dass wir die davor folgende Generation ausbeuten. Und genau, ich denke, dass Vater und Mutter ehren halt eben in diesem Fall
dieses Problem nicht beschreibt.
Genau, es beschreibt das Problem gegenüber den Alten und nicht das Problem gegenüber den Kindern. Ist aber vielleicht eine valide Kritik, also ist ja interessant.
Ich würde es mal jetzt mal sozusagen von der Rechtsabteilung aufteilen. Du meinst, in dem Gebot geht es um das Sozialwesen und die Rente und nicht darum, dass
Nicht ums Kindergeld.
Nicht ums Kindergeld, ja. Nicht ums Kindergeld, nicht Bildungsgeld, nicht um Bildungsausgaben, sondern eben um das Geld der Renten.
Ja, okay. Also ich würde sogar sagen, dass Ehre natürlich viel mehr ist als Geld, ne?
Nein, nein, aber jetzt mal ganz richtig, richtig banal mal auf unsere Lebenswirklichkeit runtergebracht.
Also besser, um es konkret Verbesserungsvorschlag zu machen, ne? Also ich finde natürlich Kinder total wichtig und ich finde, man kann das auch erwähnen, dass es da auch einen Zirkelschluss gibt, wie du es schon gesagt hast. Mhm. Aber man müsste ehrlicherweise sagen, wie kriegen wir es hin, dass wir die ältere Generation digital nicht abhängen? Und das ist ja tatsächlich ein Problem. Dass es Parallelwelten gibt, in die ältere oder insbesondere ältere Leute keinen Zugriff haben, nicht mehr teilnehmen können.
Also Corona-Impfung besorgen
im Internet,
Mit einem Computer, wo die Leute nicht mal wissen, wie das Scheißding angeht.
Ja, genau. Also, oder keine Ahnung, ich kann kein Bild mehr digital entwickeln lassen oder so. Oder fängt ja auch schon früher an, also dass du einfach manche Sachen nicht mehr mitbekommst. Du kriegst vielleicht deine, Also dass man, ihr wisst, was ich meine, ne? Also das fände ich jetzt, wenn man es vom Gebot her ansieht, dann wäre man näher dran. Ich finde Kinder tatsächlich wahrscheinlich beides wichtiger oder Generationengerechtigkeit momentan wichtiger, aber das Gebot wäre dann besser, hätte dann besser gepasst.
Okay, ich bin da total bei dir, es ist wahrscheinlich so. Ja, und vielleicht könnte man auch hier sagen, da hat man wieder ein bisschen was an den Haaren herbeigezogen, was so nicht naheliegend ist, aber natürlich auch wichtig. Also.
Ja, aber man könnte schon vielleicht unterstellen, es ist natürlich auch zu Recht natürlich ein krasses Thema. Umweltschutz, Generationengerechtigkeit ist gerade eben wichtig und interessiert einfach viele. Und man holt damit natürlich vielleicht auch einfach diese Leute ab, oder bemüht sich, sie abzuholen.
Gut, dann springen wir mal weiter. Also das sechste Gebot, du sollst nicht töten.
Digitale Waffen.
Fand ich ehrlich gesagt jetzt eigentlich nicht interessant.
Ein bisschen generisch. Digitale Waffen, gerechter Frieden ist die Antwort. Es ist so ein Ding, das würde halt jeder unterschreiben. Jeder will gerechten Frieden.
Was ich hier einfach pauschal sagen würde, hier wird eine Antwort vertreten, die bereits vor 40 Jahren formuliert ist. Gerechter Frieden ist ein Wort, das die EKD schon seit, keine Ahnung, 50 Jahren im Mund trägt. Hier wird das einfach nur auf Drohnen übertragen. Also ist das jetzt mehr? Also.
Genau, also man könnte ja auch vielleicht konkret sagen, mehr Aktivismus oder mehr Kritik, mehr Rebellion gegen autonome Waffen, gegen mehr Waffen vielleicht auch. Ne?
Also,
es hat natürlich auch noch einen anderen... Also ich will es jetzt nicht gut heißen, ne? Aber es ist ja immer noch besser, ein Kraftwerk über das Internet auszuschalten, als halt irgendwie ein Flächenbombardement, wenn ich jetzt wirklich jemanden irgendwie ärgern will oder Sanktionen machen will oder so. Man hat natürlich schon die Möglichkeit, sagen wir mal so, im Ernstfall zu antworten, wie vielleicht weniger Menschen konkret sterben. Wie gesagt, nicht, dass das gut ist und so, ne? Aber es ist auch wieder ein bisschen plump vielleicht.
Ja, also was mich interessieren würde, ist tatsächlich deine persönliche Meinung. Hier wird in einem Abschnitt gesagt, man solle bei Hackerangriffen unterscheiden zwischen Protestaktion, Cybercrime, Spionage, Terrorismus, Cyberkrieg. Und dann der Satz danach, bei all dem immer und unterschiedslos von Cyberkrieg zu reden, ist nicht sinnvoll. Ne? Also man mahnt hier zu mehr... Differenzierung. Das kommt dir doch wahrscheinlich entgegen, oder?
Ja.
Also weil du dann, würdest du sagen, ja, es ist gut, von Hackerangriff zu differenzieren, weil einige sind vielleicht auch gut? Könnte man das so sagen, oder?
Ich würde es nochmal anders, also natürlich ist ein Unterschied, ob ich eine Protestaktion mache, ne, oder halt irgendwie, keine Ahnung, Infrastruktur eines feindlichen Landes lahmlegen will oder so. Ja, klar. Also das ist ja völlig klar. Aber oder Terrorismus oder sowas. Ne? Aber dass man halt auch sagt, es gibt eine große Diskussion gerade in der Hacker-Community, also sie ist schon länger da und vielleicht auch nicht so groß, weil sich die doch großteils einig sind. Um andere hacken zu können, muss ich Sicherheitslücken finden.
Ja.
Also ich habe eine Sicherheitslücke in einem Programm und dadurch kann ich einen Rechner übernehmen. Und ich habe zwei Möglichkeiten jetzt. Ich kann entweder sagen, ich behalte diese Sicherheitslücke für mich und kann sie ausnutzen. Oder ich behebe diese Sicherheitslücke und mache dafür den Computer für alle sicherer. Und die ganz klare Meinung der überwältigenden Mehrheit der digitalen Security- und Hacker-Community ist, man sollte die Ressourcen immer oder großteils oder was auch immer da reinstecken, die Welt sicherer für alle zu machen, das Internet sicherer zu machen und nicht bewusst Lücken offen zu lassen, damit ich sie potenziell ausnutzen kann. Und das ist natürlich ein Dilemma, ne? Weil als Geheimdienst muss ich ja irgendwie auch Angriffsmöglichkeiten haben vielleicht. Aber wenn man hier wirklich auch, das würde ich jetzt hier ganz wichtig finden als Christliche oder als Statement von der Kirche. Ich spreche mich dafür aus, grundsätzlich den Weg zu wählen, etwas für alle sicherer zu machen, anstatt einen Vorteil gegenüber meinem Feind zu haben. Und dieses, das ist, glaube ich, christlich relativ leicht zu beantworten. Politisch nicht, aber christlich relativ leicht zu beantworten. Und das wäre für mich ja besser als einfach nur gerechter Frieden ist die Antwort, ne? Sondern konkrete Schritte zu machen. Wir arbeiten daran, das Internet für alle sicherer zu machen, anstatt einen Vorteil gegenüber unseren Feinden zu haben. Wir wollen dafür kämpfen, manche Sachen vielleicht zu ächten oder auch nicht in bestimmte Sachen einfach nicht zu entwickeln, autonome Waffensysteme oder irgendwie sowas. Ja.
Aber das wäre spannend, also das finde ich auch, das vermisse ich auch an dieser EKD-Schrift ein bisschen, dass das, was du gesagt hast, dass man solche Leitlinien und Visionen nochmal stärker in den Vordergrund durch, ich weiß nicht, ob sie formuliert sind vielleicht irgendwo, aber dass man eben sagt, wir orientieren uns christlich an einem sicheren Internet und nicht an einem hackerbaren Internet oder sowas.
Ja, ja, genau. Also das ist super interessant, weil das ja auch ganz oft gegen wirtschaftliche Interessen geht, ne?
Ja, absolut, genau.
Also zum Beispiel WhatsApp war, da hat sich einiges getan, ne? Aber am Anfang war das lächerlich schlecht. Also du konntest als jeder Mensch Nachrichten von jedem empfangen, ja, das war nicht verschlüsselt und so weiter. Und das war natürlich, weil der kapitalistische Gedanke dahinter ist, in einem Winner-Takes-All-System muss ich einfach möglichst schnell mich verbreiten. Und die Leute wollen halt eben bunte Smileys und keine Sicherheit. Und deswegen haben sie natürlich auch bunte Emojis gemacht und nicht eine Verschlüsselung. Haben sie jetzt mittlerweile nachgezogen, aber das kam aus anderen Gründen. Und wenn man sagt, man möchte dass man auch da die Gewichte verlegt, ne? Also wie kriege ich das hin, dass eine Gesellschaft und eine Industrie eben Sicherheit höher stellt als an schnellen Gewinn oder schnelles Marktdurchdringung oder sowas. Das ist ein großes Thema. Gut.
Ja, jetzt sind wir ein bisschen zwar vom Gebot ab, aber das fand ich nochmal erhellend.
Soweit erstmal von uns. Es gibt noch weitere Gebote, aber wir haben irgendwie länger gebraucht als geplant und deswegen splitten wir das Ganze in zwei Folgen. Das heißt, in 1-2 Wochen gibt es den zweiten Teil auf die Ohren. Da werden wir uns dann um den Rest der Gebote kümmern. Wenn ihr bis hierhin schon Feedback oder Kommentare oder habt oder wir nur gequillte Scheiße geredet haben oder ihr alles geil findet, was ihr sagen, lasst uns doch kurz wissen, schreibt uns eine Nachricht bei Insta oder Twitter, da sind wir @netztheologen, E-Mail info@netztheologen.org und wir freuen uns, wenn ihr dann das nächste Mal wieder dabei seid für den zweiten Teil.
Genau, ihr habt ja auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, jetzt auch mit in die Diskussion einzusteigen.
Das würde uns freuen. Bis dahin.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast ist ein Teil von YEET, dem evangelischen Content-Netzwerk.